Es freut mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen und meine liebe Grüße auch aus der Gemeinde in Zürich. Wir wollen heute einen Text anschauen aus Lukas 11, die Verse 14 bis 23. Ihr dürft gerne aufschlagen, Lukas 11, 14 bis 23. In Zürich predige ich durch das Lukas-Evangelium und darum bringe ich eine Predigt aus dem Lukas-Evangelium heute Morgen mit. Bevor wir aber Gottes Wort hören, wollen wir noch einmal kurz beten. Allmächtiger und großer Gott, Vater im Himmel, der du mit deinem eigenen Finger die 10 Gebote auf die Steintafeln eingeschrieben hast, wir flehen dich an, dass du heute Morgen auch mit deinem Finger das Wort Gottes in unsere Herzen tief eingräbst, sodass wir durch das Studium deines Wortes auch mehr und mehr dich erkennen können und im Besonderen auch über die Macht und Kraft und Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus nachsinnen können. Bitte, Herr, sei mit uns und segne du das Hören und das Lesen und das Verkündigen. Amen. Lukas 11, Abvers 14. Und er, der Herr Jesus Christus, trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitz in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Amen. Nun, woher hat der Herr Jesus Christus seine Macht? Hat er seine Macht von dem Teufel, seine Macht und Kraft von dem Teufel? Oder hat er sie vielmehr von dem lebendigen Gott? Woher hat Jesus Christus seine Macht? Und für uns ist das natürlich eine klare Frage als Christen, aber diese Leute hatten genau diese Frage in dieser Situation. Woher hat Christus eine solch große Macht und Gewalt? Und liebe Kinder, warum haben die Leute sich das gefragt? Was ist geschehen, dass diese Frage aufkam? Nun, der Ursprung und Ausgang der Frage, woher die Macht Christi käme, ist natürlich aufgrund von Vers 14 gegeben oder dort zu finden, wo Christus nämlich einen stummen Mann und gemäß dem Matthäusevangelium 12 auch zusätzlich blinden Mann, also er war blind und stumm, eben einen Dämon ausgetrieben hat, woraufhin dann der Mann wieder reden und auch sehen konnte. Und wegen dieser Dämonenaustreibung verwunderte sich eben dann die Volksmenge. Das heißt, sie waren einerseits überrascht, was hier geschehen ist, und sie waren aber auch zugleich mit der Situation komplett überfordert. Ja, der Stumme konnte wieder reden, aber ihnen fehlten die Worte, sozusagen. Der Blinde konnte wieder sehen, aber sie konnten ihren Augen nicht trauen. Die Menschenmenge konnte nicht einordnen, wie dieser Mann gesund geworden ist. Und noch weniger konnten sie einordnen, mit welcher Macht und Kraft Christus dies bewirkt hatte. Und somit wollen wir der gleichen Frage nachgehen, eben wie diese Leute die Frage hatten, woher Christi Macht herkommt. Kommt sie eben vom Teufel her, wie in Vers 15 einige Leute geschrien haben? Oder kommt sie doch von Gott, wie Christus selber ja das dann bezeugt, dass seine Macht von Gott kommt? Und je nachdem, wie man dann die Frage beantwortet, entscheidet sich gemäß Vers 23, ob man mit Christus oder gegen Christus ist. Also Vers 14 ist eigentlich wie der Auslöser für die Frage. Und Vers 23, der letzte Vers, ist dann die logische Konsequenz, die folgt auf die Beantwortung der Frage. Das ist wie ein Sandwich, ein Buchdeckel. Am Anfang die Frage und am Schluss die Konsequenz, wenn wir die Frage beantwortet haben. Sind wir mit Christus oder sind wir gegen Christus? Und somit lautet der Titel für die Predigt die Frage nach der Macht Christi. Und wir haben zwei Punkte. Sie ist nicht teuflisch, das ist der erste Punkt, sondern zweitens, sie ist göttlich. Ganz eine einfache, simple Struktur. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die Macht Christi ist nicht teuflisch. Nach dem erfolgreichen Exorzismus sozusagen durch Christus sagten gemäß Vers 15 und auch den Parallelstellen Matthäus 12 und Markus 3 etliche der Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Obersten von Israel, zu Christus folgendes, oder einfach in den Raum geschrien haben sie das: Durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und liebe Kinder, liebe Teenager, wer ist dieser Beelzebul? Ist ein komischer Name, oder? Klingt vielleicht wie sein Geist aus dem Kanton Uri, der bei der Fasnacht sein Unwesen treibt. Beelzebul oder irgendwie so etwas. Aber mit Beelzebul ist einfach der Satan gemeint, denn in Vers 18 verbindet ja Christus den Satan mit dem Beelzebul. Beelzebul war wie ein Übername oder ein Nickname, würde man sagen, für den Satan. Wahrscheinlich stammt dieser Begriff aus 2. Könige Kapitel 1, Vers 2, wo einst der König Ahasia wegen seiner Krankheit den Baal-Zebub befragen wollte, was er natürlich nicht hätte tun sollen. Er hätte zu Gott gehen sollen, aber er ging zu einem fremden Gott, hat das erste Gebot gebrochen, aber hat den Baal-Zebub befragen wollen. Und dieser Baal-Zebub war aber ein Gott der Philister, und die Israeliten hassten ja die Philister auf eine gewisse Art. Und darum haben sie diesen verhassten Namen Baal-Zebub auf den verhassten Teufel übertragen und eben Beelzebul wie als ein Schimpfwort für den Teufel genommen. Und somit sagten eben die Obersten von Israel nichts anderes zu Christus, als dass er die Dämonen durch den Satan eben austreiben würde. Wodurch sie Christus dem Satan gleichstellten, auf die gleiche Ebene gestellt hatten. Christus war in ihren Augen wie ein Mitspieler im Team von Satan. Nun, wir erkennen natürlich sofort, liebe Geschwister, was für eine große Lästerung das ist, irgendwie Christus mit dem Satan zu vergleichen oder irgendwie den Heiligen Israels mit dem Beelzebul gleichzusetzen. Ja, es wäre viel besser gewesen für diese Obersten, im Kontrast zu diesem geheilten, stummen Mann, wenn sie ihren Mund gehalten hätten und verstummt geblieben wäre oder stumm geblieben wären, anstatt Christus mit ihrem Mund so bösartig zu lästern. Ja, der Stumme konnte wieder reden und hat sicherlich Gott geloben. Aber sie konnten reden und hätten eigentlich besser stumm sein sollen. Das ist das Paradoxe auch an diesem Text. Eigentlich handelten sie ja dämonisch und teuflisch, nicht der Herr Jesus Christus. Doch warum, liebe Geschwister, kamen sie überhaupt auf eine solche Idee, dass Christus durch den Teufel die Dämonen austreiben würde? Nun, möglicherweise eben von 5. Mose 13, wie Alessandro gelesen hat, 5. Mose 13. Es heißt dort ja, zusammengefasst, dass Gott manchmal, um die Herzen seines Volkes zu prüfen, Propheten senden würde, die zwar Zeichen und Wunder vollbringen, aber dann letztlich eben das Volk trotzdem in die Irre führen und zu falschen Göttern bringen würden. Und das scheint eben genau die Meinung wahrscheinlich gewesen zu sein von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Ja, sie anerkannten, dass durch Christi Wirken der Dämon ausgetrieben wurde. Die Zeichen und Wunder von Christus konnten sie nicht ignorieren oder irgendwie wegdiskutieren. Doch die Obersten interpretierten diese Zeichen und Wunder eben wahrscheinlich als eine Prüfung Gottes, dass Gott sie prüfen würde. Und sie waren eben der Meinung, dass Christus, obschon der Wunder, letztlich eben nicht zu dem wahren Gott hinführen würde, sondern langfristig eigentlich die Leute zu sich ziehen würde oder zu fremden Göttern. Und darum unterstellten sie, dass er nicht mit Gott zusammenarbeite, sondern eigentlich eben mit dem Satan zusammenarbeite. Und diese Interpretation würde auch sehr gut dann zu Vers 16 passen, wo wiederum andere Leute Christus versuchten, was auch in sich wieder etwas Dämonisches eigentlich ist, Christus zu versuchen, und sie wollten eben ein Zeichen vom Himmel her haben. Sie wollten nämlich ein für alle Mal wissen, ob Christus ein von Gott gesandter Mensch ist, sprich vom Himmel her gesandt ist. Darum wollen sie das Zeichen vom Himmel her sehen. Ist er ein wahrer oder eben falscher Prophet? Wie müssen wir mit Christus umgehen? Sie wollten eine sichtbare Bestätigung, die ein für alle Mal ihnen gezeigt hätte, ob er der verheißene Messias, König und Erlöser Israels sei. Darum fragte die Volksmenge auch in Matthäus 12 in der Parallelstelle zusätzlich, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids, also der legitime und verheißene Nachfolger auf Davids Königsthron? Wir sehen also, dass das Volk und die Obersten im Besonderen die Macht und das Wirken Christi nicht Gott, sondern eben dem Teufel zugeschrieben haben. Und sie meinten, dass Christus ein falscher Prophet sei und Gott sie prüfen würden. Das ist natürlich eine falsche Interpretation aus unserer Sicht. Sie haben die Situation falsch verstanden. Doch Christus nun entkräftet in den Versen 17 bis 19 mit zwei einfachen Gegenargumenten ihre lästerliche, dämonische und auch irrsinnige Anschuldigung. Zuerst sagt er in den Versen 17 bis 18, er aber, da ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Und das erste Argument von Christus, das er zu ihnen sagt, ist, dass eigentlich alles, was mit sich selbst irgendwie uneins oder unstimmig ist, früher oder später eben verwüstet wird oder in sich selbst zerfallen würde. Sowohl Königreiche als auch Häuser und auch Städte, wie es Matthäus 12 noch sagt, alles, was uneins ist miteinander, wird irgendwann zerfallen. Liebe Kinder, wir haben ja im Alten Testament die Geschichte, wo das Königreich Israel eins war und dann waren sie plötzlich uneinig, Nordreich und Südreich, und alles ist zerfallen, schon in der dritten oder vierten Generation. Oder vielleicht habt ihr schon mal von dem Bürgerkrieg in Amerika gehört, wie die Südstaaten, Nordstaaten uneins waren miteinander, auch wegen der Sklaverei, und es gab Krieg. Oder auch in den Ehen, wenn Mann und Frau nicht eins sind, dann kann eine Ehe schnell zerrüttet werden. Aber was will nun Christus sagen mit diesem Argument sozusagen? Nun, er nimmt dieses Argument und kehrt es eigentlich um. Er sagt, dass der Satan sicherlich nicht mit sich selbst uneins ist, weil der Satan sicherlich nicht ein Interesse daran hätte, dass sein Reich zerstört werden würde. Vielmehr hat der Satan ein Interesse daran, sein Reich zu verteidigen und auszubauen. Und darum, weil der Satan sicherlich nicht mit sich uneins ist, ist es absolut unlogisch und dumm schon zu behaupten, dass er Jesus in der Kraft des Satans dessen eigenen Dämonen austreiben würde. Liebe Kinder, als ob irgendwie Jesus in der Mannschaft vom Teufel spielen würde und ein paar Eigentore schnell schießen würde. Das macht absolut keinen Sinn. Aber so haben sie eben gedacht. Doch Christus entkräftigt dieses Argument. Er wirkte eben nicht in der Kraft des Satans, weil der Satan nicht mit sich selbst uneins ist. Aber dann als zweites Argument sagt Christus in Vers 19, wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Nun hier sagt Christus auf eine gewisse Art, dass der gleiche Maßstab, den sie auf ihn anwenden, ja auch auf alle anderen Exorzisten angewandt werden müsste. Denn es gibt letztlich ja nur eine Kraft, um Dämonen auszutreiben. Und wir wissen natürlich, das ist Gottes Kraft. Aber alle Exorzisten müssten in der Theorie ja die gleiche Kraft verwenden. Aber somit würden die Obersten ja implizit eigentlich sagen, dass auch ihre eigenen Söhne, was wahrscheinlich die eigenen Jünger und die eigenen Schüler meint, die manchmal wie Söhne waren mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie in der genau gleichen Kraft wie Christus ja die Dämonen austreiben würden. Also eben durch die Kraft Satans, denn das war ja ihre Anschuldigung. Wenn Christus durch den Satan austreibe, dann tun das ja eure Söhne und Jünger ebenso. Und ganz bestimmt hätten die Schüler der Obersten sich das nicht gefallen lassen und hätten sie zur Rede gestellt, warum sie so etwas sagen würden. Wenn sie den Maßstab auf Jesus anwenden, müsste das ja auch auf sie selbst angewendet werden. Und so würden eben dann diese Jünger, diese Schüler, diese Söhne zu ihren Richtern werden, weil sie anschuldigen würden. Jesus also machte die Obersten mit zwei kurzen, logischen, einfachen Argumenten mundtot und ließ sie verstummen. Er kommunizierte ihnen dadurch ganz klar und unmissverständlich, dass eben seine Macht und Kraft einen anderen Ursprungsort hat und nicht vom Teufel kommen kann. Gleichzeitig brachte er auch implizit zum Ausdruck, dass vielmehr sie in einer Linie mit dem Satan stehen und für ihn arbeiten, weil sie nämlich das Wirken Christi nicht als göttlich, sondern eben als teuflisch einstufen. Und das ist ja genau das, was der Satan letztlich will, dass das Werk Christi verhindert, behindert und zerstört wird. Ja, die Obersten, wieder im Kontrast zu diesem geheilten blinden Mann, sahen zwar mit ihren Augen das Wunder und dennoch blieben sie im Herzen blind und verschlossen ihre Augen vor der Wahrheit und dass eben Christi Macht von Gott kommt. Sie sind eigentlich des Teufels im Text und wirken in dessen Macht, nicht der Herr Jesus Christus. Das bringt uns zum zweiten Hauptpunkt. Die Macht Christi ist demnach göttlich. Sie ist göttlich. In Vers 20 sagt Christus ja dann frei heraus, durch welche Kraft er die Dämonen ausgetrieben hat, oder diesen Dämon ausgetrieben hat. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Christus also, liebe Kinder, trieb die Dämonen durch den Finger Gottes aus. Nun natürlich, Kinder, hat Gott keine Finger, Gott ist Geist, aber oft gebraucht die Bibel menschliche Sprache, um etwas zu verdeutlichen, um uns etwas zu erklären. Und der Finger Gottes ist ein Bild dafür, dass Gott eben eine souveräne und unmittelbare und wirksame Macht und Kraft hat. Er muss nur den Finger ausstrecken und mit seinem Finger etwas berühren sozusagen und es geschieht sein souveräner Wille in Macht und Kraft. Ähnliches sehen wir, Kinder, auch in 2. Mose Kapitel 8, wo die ägyptischen Zauberer nach einer gewissen Zeit anerkennen mussten, dass die Wunder, die Mose tat in den 10 Plagen, dass diese von Gott her kamen. Sie sagten dann in Vers 15, das ist der Finger Gottes. Ja, nicht mehr Mose mit seinen Zaubertricks sozusagen, was sie nie waren, aber das meinten die ägyptischen Zauberer. Nein, es ist Gott dahinter mit seinem Finger, der hier wirkt und mit Macht die Plagen bringt. Doch der Finger Gottes ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und wie komme ich auf eine solche Idee? Nun, in der Parallelstelle, wie so oft, Parallelstellen geben mehr Informationen, heißt es in Matthäus 12, 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier in Matthäus wird der Finger Gottes mit dem Heiligen Geist gleichgesetzt. Und dieses Bild vom Finger Gottes und dem Heiligen Geist, das passt wunderbar auch zueinander. Der Heilige Geist ist nämlich diejenige Person in der Dreieinigkeit und nicht einfach nur eine Kraft, sondern wirklich auch eine Person, welche an uns Menschen direkt wirkt und uns berührt, so wie wenn jemand uns mit seinem Finger berühren würde. Für gewöhnlich sagen wir in der Theologie, dass der Vater durch den Sohn und mittels des Heiligen Geistes an uns wirkt. Der Heilige Geist ist wie das Mittel, der Finger Gottes, durch welches Gott direkt an uns wirkt. Darum passt das Bild auch sehr schön eben zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist zum Beispiel bewirkt in uns die Wiedergeburt, wenn er unser Herz berührt und anrührt. Er überführt uns Menschen von der Sünde und leitet uns mit seinem Finger in die Wahrheit hinein. Er ist unser Beistand und er tröstet uns, er berührt uns, er tröstet uns, vertritt uns im Gebet, wenn wir schwach sind. Er heiligt uns und er bewirkt an uns die Früchte aus Galater 5, 22 und so weiter und so fort. Der Heilige Geist als Person ist die unmittelbare wirkende Kraft Gottes an uns. Und somit können wir auch bei der Dämonenaustreibung sagen, dass Christus eben mittels der Person und Kraft des Heiligen Geistes die Dämonen ausgetrieben hat. Und weil der Heilige Geist ja der Finger Gottes ist sozusagen und somit dem Wesen nach selbst Gott ist, weil der Finger gehört ja wesensmäßig zu Gott sozusagen, muss ja eben auch die Kraft von Gott herkommen. Und dass Christus eben in der Macht von Gott, in der Macht des Geistes, den Satan oder dessen Dämonen vor allem eben austreibt. Wenn aber nun Christus durch den Finger Gottes die Dämonen austreibt, so erklärt Jesus weiter, dann ist ja auch das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist dann wie die Folgekonsequenz. Die sichtbare Dämonenaustreibung bezeugt, dass das unsichtbare Reich Gottes gekommen ist. Die sichtbare Dämonenaustreibung, sie bezeugt den Leuten, hier ist etwas hier, das ist größer, als wir uns vorstellen können. Hier ist etwas Unsichtbares auch im Gange. Das unsichtbare Reich Gottes ist gekommen und es ist Schritt für Schritt eben auch am Ausbreiten. Ja, der Satan oder das Reich des Satans wird nicht zurückgedrängt, weil der Satan mit sich selbst uneins wäre, sondern weil das Reich Gottes es zurückdrängt in der Person und Kraft und Macht des Herrn Jesus Christus. Die Dämonenaustreibung zeugt davon, dass Christus Macht hat und dass das Reich Gottes gekommen ist. Nun aber, liebe Geschwister, was ist das Reich Gottes? Liebe Kinder, liebe Jugendliche, was ist das Reich Gottes? Nun, es ist die Kirche. In Matthäus 16, 18 zum Beispiel, sagte Jesus zu Petrus, dass er auf diesen Felsen seine Gemeinde bauen will, seine Kirche bauen will und dass die Pforten des Totenreiches sie nicht überwältigen sollen. Und gleich im nächsten Vers 19 überreichte Jesus dem Petrus die Schlüssel des Reiches, des Reiches der Himmel. Was gleich ist wie das Reich Gottes. Reich der Himmel, Reich Gottes ist ein Synonym. Aber Christus verknüpfte die Gemeinde mit dem Reich Gottes. Ich will meine Gemeinde bauen auf diesem Felsen und hier sind die Schlüssel dazu vom Reich Gottes. Gemeinde, Kirche ist das Reich Gottes. Und Christus sagt, mit seinem ersten Kommen ist das Reich Gottes schon mitgekommen. Das Reich Gottes ist eben nicht etwas Zukünftiges, ein zukünftiges tausendjähriges Reich, wie das die Juden sich erhoffen und auch viele Christen, sondern es ist schon längst gekommen, wie Christus hier sagt. Es ist gekommen, mit ihm mitgekommen. Und somit eben bezeugt die Dämonenaustreibung erstens, dass Christ die Macht ja von Gott kommt, weil er durch den Finger Gottes austreibt, und zweitens auch, dass Satans Reich durch die Kirche oder eben durch das Reich Gottes zurückgedrängt wird. Was in sich selbst wiederum ein Kennzeichen eben dafür ist, dass Jesus sicherlich nicht im Team Satans mitspielt, sondern eigentlich von Gott her gesandt wird, wenn das Reich Gottes ja das Reich Satans zurücktreibt. Und all diese Ausführungen eben zum Reich Gottes Und so macht Christi, die passen dann, diese Ausführungen, sehr gut auch zu den Versen 21 bis 22. In Vers 21 wird von dem Starken geredet, liebe Kinder, dem Satan, der seinen Hof bewacht, sprich sein Königreich am Verteidigen ist. Und solange kein stärkerer Gegner kommt, ist sein Besitztum, welches die gottlosen Menschen sind, in Sicherheit und in Frieden. Dann muss er nicht Angst haben und hat alles für sich selbst. Aber wenn dann kindergemäß Vers 22 der Stärkere kommt, der Herr Jesus Christus, der dann den Satan überwindet und ihn entwaffnet, der kann dann eben auch diesen Besitz die gottlosen Menschen rauben. Und dieser beschriebene Sieg des Stärkeren über den Schwächeren wird eben auch in der Dämonenaustreibung uns gezeigt. Dieser besessene Mann wurde durch den Herrn Jesus Christus, durch den Finger Gottes quasi gezogen und genommen aus den Händen Satans, wurde befreit, geraubt und in das Reich, in das gekommene Reich Gottes hineinversetzt. Die Dämonenaustreibung ist ein schönes Bild eben, wie der Stärkere am Siegen ist über den Schwächeren. Und darum ist Christus niemals im gleichen Team mit dem Schwächeren, sondern er ist der Stärkere, er ist im Team Gottes. Doch liebe Geschwister, der Vers 22 schaut zusätzlich auch prophetisch auf das Kreuz voraus, wo Christus eben den endgültigen Sieg über den Satan erringen wird und auch errungen hat. Denn am Kreuz löschte der Jesus Christus die gegen uns gerichtete Schuldschrift aus, welche der Verkläger, der Satan, uns immer wieder entgegenhielt. Kolosser 2, Vers 14. Christus trug stellvertretend unsere Strafe für unsere Sünden am Kreuz und hat somit Satan jeglicher Grundlage beraubt, um uns weiterhin bei Gott anklagen zu können, so wie er das bei Hiob gemacht hat. Der Satan hat Hiob angeklagt bei Gott. Das ist das, was der Satan macht. Er ist ein Verkläger. Aber am Kreuz wurde das gebrochen durch Christi Erlösungswerk. Der Satan wurde seiner Grundlage beraubt. Er kann uns nicht länger mit dem Schuldschein bei Gott anklagen, denn der Schuldschein wurde am Kreuz, ans Kreuz geheftet und die Strafe dafür wurde bezahlt. Der Satan hat nichts mehr gegen uns in der Hand. Am Kreuz zerstörte Christus endgültig die Macht und Herrschaft Satans und band ihn gemäß Offenbarung 20 für 1000 Jahre. Das bedeutet für eine sehr lange Zeit. Darum sagt Jesus interessanterweise in Matthäus 12 in der Parallelstelle zusätzlich: Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausraub rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Das ist genau das gleiche griechische Wort wie in Offenbarung 20, wo der Satan gebunden wird. Christus hat durch das Kreuz den Satan endgültig entwaffnet, besiegt und dann gebunden sozusagen abgeführt. Und fortan breitet sich dieser endgültige Sieg und das Reich Gottes, die Kirche in der ganzen Welt aus, auch weil der Satan die Völker nicht mehr versuchen kann, Offenbarung 20, denn er ist ja gebunden. Ja, der Satan hat immer noch auf eine gewisse Art eine Wirkungskraft in dieser Welt, aber ist fundamental ein Besiegter. Liebe Kinder, er ist wie ein kläffender Hund, der aber angekettet ist an der Leine. Er kann zwar noch laut kläffen und ein bisschen stören und Einfluss haben, aber ist gebunden und darum machtlos, wenn wir in Christus sind. Dann müssen wir uns nicht vor dem Satan fürchten. Er ist gebunden, er ist besiegt. Aber ja, manchmal kläfft er noch wie ein brüllender Löwe, 1. Petrus, aber er ist grundsätzlich besiegt. Christus also, was er sagen will, ist, er ist der wahrhaftig Stärkere. Sowohl hier bei diesem Exorzismus, bei dieser Dämonenaustreibung, aber auch insgesamt ist er der Stärkere und das wird eben auch vor allem dann am Kreuz uns gezeigt. Und warum ist er der Stärkere? Nicht, weil etwa die Macht des Schwächeren in ihm wäre, sondern weil die Macht Gottes in ihm ist, die Kraft des Heiligen Geistes. Und somit sollte eben auch die Frage nach der Herkunft der Macht Christi geklärt sein. Die Macht unseres Herrn Jesus Christus ist nicht teuflisch, sondern sie ist göttlich. Sie ist deshalb göttlich, erstens, weil eben der Vater mittels des Heiligen Geistes durch Christus gewirkt hat und eben weil der Geist Gott ist, ist auch die Kraft in Christus, die Macht in Christus göttlich. Aber zweitens natürlich auch, weil der Jesus Christus selbst wahrer und vollkommener Gott ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Gott hat durch ihn gewirkt, so wie Gott auch durch Mose gewirkt hat. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem Propheten Mose und dem Propheten Jesus Christus. Mose war nur ein Mensch, aber Jesus Christus war auch Gott zugleich. Und wir sehen sogar in unserem Text, dass Christus Gott ist. In Vers 17 heißt es nämlich, dass Jesus ihre Gedanken kannte. Er konnte die Gedanken lesen. Das kann nur etwas, was Gott. Und das kann nur jemand, der selber Gott ist. Nur Gott kann Gedanken und Herzen lesen. Und somit, wenn Christus die Macht von Gott hat und eben auch selbst wahrer Gott ist, wenn das stimmt, wenn das die Wahrheit ist, dann stellt sich eben heute Morgen die entscheidende Frage, ob wir gemäß Vers 23 mit oder gegen Christus sind. Und es ist ganz wichtig, dass alle jetzt auch zuhören. Und das ist die entscheidende Frage nun von dem ganzen Text. Sind wir mit Christus? Beten wir ihn an? Verherrlichen wir ihn? Oder sind wir gegen Christus? Und bei dieser Frage gibt es keine Schweizer Neutralität, wie wir das oftmals haben wollen. Ja, Gott gibt es schon irgendwie, aber ich schaue dann mal, wenn ich tot bin. Es gibt keine Neutralität. Man ist entweder mit Christus oder gegen Christus. Das sagt Jesus selbst. Es gibt nichts dazwischen. Ja, von Natur aus ist sogar jeder Mensch gegen Christus. Weil jeder Mensch ist ein verdorbener Sünder und steht unter der Macht des Satans und ist in seinem Besitz als Gottloser. Nicht Gott ist von Natur aus unser Vater, sondern der Teufel. Denn Christus sagt in Johannes 8, 42, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Aber weil wir von Natur aus und auch diese Leute damals Christus nicht lieben und liebten, trifft eben Vers 44 zu. Ihr habt demnach den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der Mensch ist von Natur aus blind in seinem Herzen und liebt weder Christus noch Gott den Vater noch den Heiligen Geist, sondern der Mensch liebt die Finsternis mehr als das Licht und will die Sünde tun. Von Natur aus will niemand Teil vom Reich Gottes sein. Und man hindert sogar andere daran, Christus nachzufolgen. Wir sammeln als Gottlose nicht mit Christus, sondern zerstreuen, weil durch unseren Unglauben alle anderen auch in ihrem Unglauben bestätigt werden. Aber darum, lass dich von dem stärkeren Mann, dem Herrn Jesus Christus, rauben. Lass ihn dein Herz rauben und neu machen. Tue Buße und glaube an ihn allein als deinen Erlöser. Christus hat am Kreuz den Sieg für dich errungen. Er hat für deine Sünden bezahlt, wodurch der Satan eben dich nicht mehr bei Gott verklagen kann. Darum lass dich von Gott gemäß Kolosser 1, Vers 13 aus der Herrschaft der Finsternis, aus dem Reich Satans erretten und lass dich in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich Gottes, in die Kirche hineinversetzen. Werde zur Beute des Herrn Jesus Christus, bildlich gesprochen. Und wenn du dann mit Christus bist und ihm allein gehörst, dann lass dich immer wieder vom Finger Gottes auch, vom Heiligen Geist anrühren und verändern. Bitte den Vater im Himmel, dass er dir vom Heiligen Geist geben möge, wie es auch in Vers 13 von Lukas 11 heißt, dass du mehr und mehr eben auch mit dem Geist Gottes erfüllt wirst und verändert wirst. Und lass dich auch von Gott und seinem Geist immer wieder trösten, wenn du in Nöten bist und wenn du Kummer hast. Vertraue auf seine Macht und Kraft, denn Gott muss nur seinen Finger bewegen. Er muss nur den Geist Gottes schicken sozusagen und es ist dir geholfen. Vielleicht kennt ihr ja Psalm 8, dort wird gesagt, dass Gott mit seinen Fingern Himmel, Mond und Sterne gebildet hat. Durch den Heiligen Geist das Universum gebildet hat. wenn wir das mit Lukas und Matthäus 12 anwenden. Aber Gott hat alle Macht, er muss nur den Finger beugen, nur den Geist dir senden und du bist getröstet und dir ist geholfen. Der Vater hilft gerne durch den Herrn Jesus Christus mittels des Heiligen Geistes. Aber dann sei für Christus auch ein Sammler. Geh hinaus und erzähle deinen Mitmenschen vom Evangelium. Erzähle ihnen, dass der Stärkere den Schwächeren besiegt und überwunden hat und dass wir nicht mehr unter der Macht des Satans und der Sünde und des Todes stehen müssen. Denn Christus hat all das am Kreuz gebrochen und wenn wir in seine Obhut bekommen, wenn wir seine Beute werden, dann ist all das eben gebrochen und wir müssen nicht länger der Sünde gehorchen. Und wir werden auch, wenn wir sterben, nicht in die ewige Verdammnis gehen, sondern ewig leben. Sammle mit Christus. Hilf mit, das Reich Gottes, die Kirche zu bauen und auszubreiten. Bete, wie es ja in Lukas 11 ganz am Anfang heißt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Im Sinne von, das Reich Gottes ist gekommen mit Christus, aber es soll sich weiterhin ausbreiten, dein Reich komme immer wieder und breite sich immer wieder aus. Sei darum selber auch verbindlicher Teil vom Reich Gottes. Werde ein Mitglied in einer lokalen Kirche und komme zu den Anlässen der Gemeinde. So wird auch Reich Gottes ganz praktisch gebaut. Die sichtbare lokale Kirche hier heute Morgen ist ein sichtbarer Ausdruck vom unsichtbaren Reich Gottes. Diene auch in der Gemeinde mit, wo man etwas mithelfen kann. Sei für andere Gläubige da, tröste sie, ermutige sie. Ziehe deine Bundeskinder im Glauben auf, sodass auch sie für immer mit Christus bleiben wollen. Und bewahre auch die Einheit in der Kirche, damit eben auch die Einheit dieser lokalen Kirche ein Ausdruck ist der Einheit des Reiches Gottes. Ja, wenn man uneins ist, dann kann das Reich, kann eine Kirche auch zerfallen. Haben wir alle sicherlich schon irgendwo erlebt oder mal gehört, wie eine Gemeinde gespalten wurde. Aber wir wollen eins sein in Christus. Immer wieder auf ihn schauen, weg von uns schauen, auf ihn schauen und somit in der Einheit bleiben. Also bist du gegen Christus und zerstreust oder bist du mit Christus und sammelst mit ihm? Die Antwort sollte klar sein, denn die Macht von Christus, sie kommt von Gott. Auch weil er selbst Gott ist. Und wenn der Jesus Christus wahrer Gott ist, dann müssen wir mit ihm sein. Dann müssen wir mit ihm sein. Amen. Lasst uns beten miteinander. Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen mit unseren Lippen, mit unseren Mündern. Wir wollen dir, Herr, Ehre geben für wer, dass du bist. Ja, du bist ein so herrlicher und großer und allmächtiger Gott. Und wir danken dir, dass wir auch selbst in dieser einfachen Geschichte die Macht, deine Macht sehen dürfen, auch deine Macht in dem Herrn Jesus Christus zu sehen bekommen. Und dass er selber eben immer auch in deiner Abhängigkeit stand und immer durch dich gewirkt hat, aber auch selbst wahrer Gott ist. Herr Jesus Christus, wir wollen dich loben, dass du mächtig bist, dass du Gott bist. Und wir bitten, dass dein Reich sich weiterhin ausbreitet. Herr, wir bitten dich, dass jeder Einzelne, der auch heute Morgen hier ist, mit dir sein möchte und nicht gegen dich ist, Herr. Bitte, Geist Gottes, rühre du unsere Herzen an. Mache du das Herz neu, wenn es noch nicht neu gemacht wurde. Herr, du kennst jede einzelne Seele hier. Aber bitte führe uns und leite uns auch und verändere uns immer wieder mehr durch deine Macht und Kraft, sodass wir letztlich mehr und mehr in das Bild Christi verwandelt werden und somit auch mehr Christus in der Welt ausstrahlen dürfen. Danke, o Herr, dass du diese Gemeinde hier segnest, dass du auch weiterhin die Einheit bewahren mögtest, Herr, und dass du besonders auch mit den Kindern bist und den Jugendlichen, dass sie, Herr, im Bund großgezogen werden mit dir und dass sie auch gemäß den Verheißungen eben mit dir und für dich bis in alle Ewigkeit leben wollen. Danke, dass du die Kinder bewahrst, auch dieser Gemeinde. Amen.